Wir befinden uns hier mitten im ehemaligen Moor, mitten auf den emsländischen Killing Fields der Nazis. Hier wurde vorgeführt, was Menschen imstande sind, Menschen anzutun. Hier wurden Menschen eingesperrt, sie wurden gedemütigt, gequält und malträtiert, von Krankheiten dahingerafft, erschlagen und auf der Flucht erschossen. Als alliierte Soldaten schließlich 1945 auch das Emsland erreichten, diesen Tag der Befreiung vom Faschismus feiern wir ja heute, als alliierte Soldaten 1945 auch das Emsland erreichten, fanden sie dort mehr als ein Dutzend der berüchtigten Moorlager, aus denen sie Abertausende von Gefangenen befreien konnten. Sogenannte Wehrkraftzersetzer, politische Häftlinge, italienische Militärinternierte, Zwangsarbeiter, russische Kriegsgefangene, Kombattantinnen aus dem Warschauer Aufstand, Nacht- und Nebelgefangene aus Belgien und Holland, also Deutsche und Menschen aus aller Herren Länder, die die Deutschen überfallen hatten. Jene, die die Hölle im Moor nicht überlebt hatten, die waren verscharrt worden, wie hier auf dieser Schädelstätte, auf der wir uns befinden, von den Nazis angelegt als Begräbnis, Friedhof des Konzentrationslagers Esterwegen. Es ist ein Friedhof ohne Namen. Keiner weiß so recht, wie viele Tote hier tatsächlich liegen. Viele hat man in Massengräbern unter die Erde geschafft. Als ich das erste Mal vor fast 50 Jahren hier an dieser Stelle stand, ging mir ein Gedicht von Siegfried Einstein durch den Kopf, der das Dritte Reich in der Schweizer Emigration überlebt hatte. Das Gedicht hatte er 1945 geschrieben und es trägt den Titel Schlaflied für Daniel. Und der Text des Gedichtes lautet: Wir fahren durch Deutschland, mein Kind, und es ist Nacht. Die Scheiben klirren im Wind, da sind die Toten erwacht. Die Toten von Auschwitz, mein Sohn, du weißt es nicht und träumst von Sternschnupp und Mohn und Sonn- und Mondgesicht. Wir fahren durch Deutschland, mein Sohn, und es ist Nacht. Die Toten stöhnen im Wind, viel Menschen sind umgebracht. Du darfst nicht schlafen, mein Sohn, und träumen von seliger Pracht. Sieh doch, es leuchtet der Mond, wie Blut so rot in der Nacht. Wir fahren durch Deutschland, mein Kind, und es ist Nacht. Die Toten klagen im Wind und niemand ist aufgewacht. Soweit das Gedicht. Es hat mich, wie gesagt, sehr berührt, dieses Gedicht, als ich das erste Mal hier war. Denn ich hätte ja rein altersmäßig dieses Kind Daniel sein können, an den sich der Überlebende Siegfried Einstein in seinem Schlaflied wendet. Denn ich bin ja im Zweiten Weltkrieg geboren, war 1945 ganze 4 Jahre alt. Ich habe also die Lager nicht selbst erlebt und kann über die Verhältnisse dort aus eigener Anschauung nichts berichten. Aber ich kann von der Zeit danach erzählen. Ich kann bezeugen, wie nach dem Krieg im Emsland mit dieser Hypothek des Dritten Reiches umgegangen wurde. Und darüber will ich hier reden, über den Umgang dieser Region mit dem, was hier im Moor in der Nazizeit stattgefunden hat. Als ich das erste Mal hier an dieser Stelle stand, Anfang der 60er Jahre, war der Friedhof verwildert, Kreuze waren umgestürzt, die Gräber überwuchert. Diesen verwahrlosten Zustand empfand ich als Sinnbild des Umgangs der Region mit seiner Lagergeschichte. Das Gras, das über die Gräber gewachsen war, sollte auch die Geschichte zudecken. Mit pathologisch gutem Gewissen hatte man sich für Vergangenheitsbewältigung durch Verschweigen entschieden. Die Moorlager wurden als Strafgefangenenlager verniedlicht und ehemalige KZ-Häftlinge, die sich hier als Moorsoldaten zu Gedenkfeiern versammelten, wurde in in der Nachkriegszeit jene Rolle zugewiesen, die sie bereits im Dritten Reich hatten, die der Staatsfeinde. Auch ich wurde, wie alle anderen, bei solchen Zusammenkünften vom Verfassungsschutz observiert und heimlich fotografiert. Als dann die Gewerkschaftsjugend der IG Bergbau den Gedenkstein für den Esterweger KZ-Häftling Karl von Ossietzky aufstellte, er ist hier links von mir, war auch der oberste Verwaltungsbeamte des Landkreises zur Einweihung eingeladen. Doch Oberkreisdirektor Tiedegen sagte ab und glaubte, die Essener Gewerkschaften in einem Brief so belehren zu müssen. Ich zitiere, das dauert etwas länger. Zitat: Der Friedhof, auf dem das Mahnmal errichtet worden ist, liegt, wie Sie auch in Ihrer Einladung zutreffend anführen, in der politischen Gemeinde Bockhorst, nicht in Esterwegen. Es ist aber entgegen der in der Einladung anklingenden Auffassung kein Friedhof des ehemaligen Konzentrationslagers Esterwegen. Vielmehr sind auf diesem Friedhof in Bockhorst Menschen zur letzten Ruhe gebettet worden, die in der Zeit von 1933 bis 1945 in den 8 Strafgefangenenlägern des gesamten Emslandes gestorben sind. Von diesen 8 Strafgefangenenlägern, das hat man aus der Sprache des Dritten Reiches übernommen, von diesen 8 Strafgefangenenlägern haben die Läger Neusustrum, Bürgermoor und Esterwegen für eine gewisse Zeit als Konzentrationslager bestanden, und zwar meines Wissens Neusustrum für ein halbes, Bürgermoor für ein und Esterwegen für 3 Jahre. Die Zahl der politischen Häftlinge machte in den ersten 2 bis 3 Jahren des Nazi-Regimes eine gewisse Prozentzahl aus. Danach war sie in den hiesigen Lägern außerordentlich gering. Die ganz überwiegende Zahl der Insassen in den emsländischen Lägern waren Strafgefangene, die durch ordentliche Gerichte wegen Diebstahls, Hehlerei und ähnlicher Straftaten rechtskräftig abgeurteilt waren. Ende des Zitats. Die Botschaft dieses bürokratischen Belehrungsaufwärts lautet im Klartext: Bleibt bloß weg, macht eure Gedenkveranstaltungen woanders. Hier ruhen keine Nazi-Gegner, sondern von ordentlichen Gerichten verurteilte Verbrecher, die ihm nur ihre gerechte Strafe abgearbeitet haben. Die niedersächsische Landesregierung setzte kurz darauf noch einen drauf. Sie ließ hier am Eingang einen 2 Meter hohen Sandstein aufstellen als Gegendenkmal zum Ossietzky-Stein. Die Inschrift, ich zitiere: Zum Gedenken an die im Konzentrationslager umgekommenen Opfer des Naziregimes, ihre sterblichen Überreste ruhen auf der Gräberanlage in Versen. Hier wurde also wieder zitiert, unterschieden zwischen guten Leichen, KZ-Toten, und schlechten Leichen, eben den angeblich von Nazirichtern und ordentlichen Gerichten rechtskräftig verurteilten Straftätern. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Auf jeden Fall sollte hier an dieser Stelle auf dem Lagerfriedhof nicht der NS-Opfer gedacht werden. Man schickte die Leute ins 50 Kilometer entfernte Versen. Die grundsätzliche Frage, wie die Emsländer mit ihrer Vergangenheit umgegangen sind, führte zu einer aufgeregten Leserbriefdiskussion in der Ems-Zeitung, bei der ich damals Redakteur war, auch angefeuert durch einen Beitrag des Fernsehmagazins Report, das festgestellt hatte, die Emsländer haben aus ihrer Vergangenheit nichts gelernt. Wer an die Lagervergangenheit des Emslandes erinnern wollte, geriet in dieser Leserbriefdiskussion in den Verdacht der Nestbeschmutzung. Von Verleumdung und staatsfeindlicher Hetze war die Rede, Lokalpatriotismus wurde eingefordert. So verlangte der Direktor des Papenburger Gymnasiums, man solle eher der Papenburger Tomaten gedenken als der Esterweger Leichen. Aus den zahlreichen Leserbriefen möchte ich nur ein Zitat herausgreifen, um die Stimmung dieser Zeit zu charakterisieren. So schrieb der CDU-Kreisverband: Wir befinden uns, müssen wir wissen, mitten im Kalten Krieg. Antikommunismus hat ja Konjunktur. Der CDU-Kreisverband schrieb Folgendes: Wir wehren uns gegen alle, die von außen oder innen dem deutschen Volk oder gar den Emsländern ein dauerndes Kollektivschuldgefühl einimpfen möchten, um uns daran zu hindern, unsere nationalen Anliegen mit dem notwendigen Selbstbewusstsein zu vertreten und gegen die Gefahren, die uns heute noch, wenn auch von anderer Seite, bedrohen, zu wehren. Es gibt in der deutschen Geschichte nicht nur die schreckliche braune Zeit. Andererseits ist kein Volk ohne dunkle Flecken in seiner Geschichte. Ende des Zitats. Mit solchen strammen Appellen, mit manipulierten Zahlen, mit Halbwahrheiten und Lügen wurde weiter versucht, dem importierten Gedenken zu begegnen. Die Lagervergangenheit des Emslandes wurde offiziell ignoriert. Sie sollte keine Erinnerungsorte haben, behielt also Siegfried Einstein mit seinem vorhin zitierten Wiegenlied für Daniel also doch recht, denn in seiner letzten Strophe hatte er ja geschrieben: Wir fahren durch Deutschland, mein Kind, und es ist Nacht, die Toten klagen im Wind und niemand ist aufgewacht. Nein, Einstein sollte nicht recht behalten, denn es sind dann doch welche aufgewacht. Junge Leute, der eine oder andere ist hier, junge Leute, die ans Tageslicht holten, was untergepflügt werden sollten, die, ja, sagen wir es ruhig mal pathetisch, die Mauer des Schweigens durchbrachen. So wurde dann zum Beispiel die irreführende Inschrift auf dem Gedenkstein der Landesregierung hier auf dem Lagerfriedhof von meinem Kollegen Hermann Finke übermalt, wenig später von anderen herausgemeißelt, und schließlich wurde der lügenhafte Gedenkstein klammheimlich abgebaut. Damit hat sich vor Ort Widerstand formiert gegen das Verschweigen, nun kraftvoll getragen von einer neuen Generation, die sich längst in einem Arbeitskreis Karl von Ossietzky und später im Aktionskomitee Emslandlager organisierte. Mit dieser privaten Initiative, jetzt mache ich es kurz und hudle über die Jahrzehnte, mit dieser privaten Initiative war der Gedenkstein gelegt für das, was wir heute im Emsland als beeindruckenden Ort der Erinnerungskultur kennen, das DITZ, das Papenburger Dokumentationszentrum Emslandlager, mit seinen zahlreichen begleitenden Aktivitäten und Veröffentlichungen. Als ich vor 30 Jahren das erste Mal hier an dieser Stelle stand, hatte ich, wie ich bereits erzählte, das Einstein-Gedicht im Kopf, das für Daniel, und ich war mir manchmal vorgekommen wie dieser Daniel. Aber damals hatte ich auch ein Foto vor Augen, ein Bild Karl von Ossietzkys im KZ Esterwegen. Sie kennen es vielleicht, Ossietzky, er war ja ein schmächtiger Mann, steht mit dem Rücken an einer weiß gestrichenen Barackenwand, den Kopf leicht zwischen die Schultern gezogen. Seine beiden Arme hält er linkisch seitlich nach unten, als versuche er sich in einer militärisch strammen Haltung. An seinem dünnen Leib schlottert die verschlissene, dunkle Sträflingskleidung, auf der über der linken Brusttasche seine Häftlingsnummer prangt. 562. Vor Ossietzky hat sich, leicht von hinten fotografiert, ein hochgewachsener SS-Mann aufgebaut in seiner schwarzen Uniform mit Silberknöpfen. Im Bewusstsein seiner Überlegenheit hat er beide Arme in die Hüfte gestemmt. In der linken Hand hält er dabei kokett ein paar Lederhandschuhe. Von oben herab blickt er mit leicht nach vorn geneigtem Kopf auf den kleineren Ossietzky an der Barackenwand. Sie haben Blickkontakt. Dieses Bild habe ich auch später immer wieder aus meinem Erinnerungsarchiv abgerufen. Denn was mich dabei immer wieder beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass der Mann an der Barackenwand auch in dieser scheinbar ausweglosen Situation noch seine Würde behält gegenüber dem gockelhaft auftretenden SS-Mann. Und bis zum Schluss, bis zu seinem Tod, ist Ossietzky trotz widrigster Umstände seinen Überzeugungen treu geblieben. So habe ich aus diesem Bild später Kraft geschöpft, wenn ich selbst einmal mit dem Rücken zur Wand stand. So wurde es für mich zu einem Sinnbild, dass man auch gegen eine scheinbare Übermacht ankämpfen kann, wenn man nur weiß, was man will. Zugleich ist dieses Foto aus dem KZ Esterwegen ein Appell, sich nicht zu unterwerfen, sondern wie Karl von Ossietzky einzutreten für eine Welt ohne Faschismus und Krieg, ohne Unterdrückung und Vertreibung, ohne Armut und Hunger, ohne Verfolgung und Folter. Das klingt alles sehr einfach, sehr idealistisch, klar. Aber die Begründung, warum auch uns diese Sehnsucht nach einer besseren Welt umtreibt, sie ist so einfach wie überzeugend. Bert Brecht hat sie 1935 formuliert, in dem Jahr, für das Karl von Ossietzky den Friedensnobelpreis erhielt. Und diese Begründung lautet schlicht und einfach: Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine Sklaven sehen und über sich keine Herren. Danke.